Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge heute im The Path of Purpose Podcast. Es wird eine Live-Podcast-Folge sein zum Thema Verhandlungskunst, Verhandlungsmanagement. Und ich habe eine ganz wundervolle, faszinierende, beeindruckende Expertin heute bei mir, Dr. Martina Pesic. Und Martina war schon mal bei mir im Podcast im November 2023. Das ist die Folge 63, wenn jemand Lust hat, sich die auch nochmal anzuhören. Und ich habe nach dieser Folge zu Martina gesagt, Martina, das Thema ist so faszinierend, weil wir tagtäglich verhandeln und wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir verhandeln. Und wir lernen es nirgendwo und Verhandlung ist komplex. Wir müssen unbedingt nochmal eine Folge machen und heute ist dieser Tag und ich freue mich ganz besonders, dass Martina heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Martina.
Vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Martina, wie ist es zu deiner Leidenschaft für Verhandlung gekommen?
Das fing schon sehr früh an, also eigentlich schon während der Kita-Zeit, während andere von ihren Nannies oder Mamas auf dem Playground geführt worden sind, war meine quasi Betreuung im Blumenladen meiner Mutter. Das heißt, jeden Tag nach der Kita, nach der Schule war ich im Blumenladen meiner Mutter und habe eigentlich von Tag 1, also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das erste Mal da war, aber von klein auf schon gelernt, was es bedeutet, mit Kunden umzugehen. Und meine Mutter hat immer gesagt, kein Mensch braucht Blumen, ja, aber jeder Mensch, der hier reinkommt, hat einen Geldbeutel. Und unser Ziel ist es, so viel wie möglich rauszuholen. Und zwar so, dass der Kunde happy ist, uns weiterempfiehlt und gerne wiederkommt und Geld ausgibt. Also von daher, das war eigentlich der Startpunkt. Und dann habe ich letztendlich, ich war immer wahnsinnig, ich habe immer irgendwas gedealt, das hört sich jetzt komisch an, aber ich habe immer irgendwie einen wahnsinnigen Geschäftssinn gehabt und irgendwas verhandelt, gemacht, getan, immer irgendwelche Geschäftsideen gehabt, später dann sehr viel Nachhilfe gegeben, das heißt, da kam dann das Didaktische dazu, mir immer, und das ist ganz wichtig, kommen wir dann sicherlich auch noch drauf, mir ambitionierte Ziele gesetzt, das heißt beispielsweise meinen Schülern, mir selber das Ziel gesetzt, dass sich jeder innerhalb von 6 Monaten um 2 Noten verbessert, habe ich auch ausnahmslos durchgehalten, also und entsprechend groß war die Schlange, das heißt, an Geschäftsideen hat es nie gemangelt und ja, ich habe jetzt meine quasi Leidenschaft auch zu meiner eigenen Geschäftsidee oder Geschäftsumsetzung dann gemacht und habe jetzt meine eigene Verhandlungsberatung gegründet.
Du sagst immer, Vorbereitung ist das Allerwichtigste. Vorbereitung ist das A und O. Und jeder von uns kann das Gegenüber googeln, den Kontext googeln, die Firma googeln. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste bei der Vorbereitung? Worauf müssen wir achten? Weil ich sag mal so, dass das Offensichtliche können wir ja vorbereiten. Wo kommt es genau drauf an, wenn es um Vorbereitung geht?
Ich fand es jetzt interessant, dass du direkt bei der Vorbereitung beim anderen gegenüber angesetzt hast. Meiner Meinung nach fängt die Vorbereitung erstmal bei einem selbst an. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, warum möchte ich das erreichen? Das heißt, was sind meine Interessen, Bedürfnisse hinter der Position, die ich habe? Und ganz wichtig ist es eben, ein ganz konkretes und vor allem ambitioniertes Ziel zu setzen. Und da kommen wir schon zum ersten Fehler. Die meisten Menschen setzen sich Ziele, die nicht ambitioniert genug sind. Und jetzt wird es ein bisschen paradox. Je erfahrener die Menschen sind, desto realistischer oder weniger ambitioniert sind die Ziele. Denn warum? Naja, sie haben ja schon alles erlebt, was schiefgehen kann. Und diese ganzen Überlegungen kalkulieren sie damit rein, kommen damit einem realistischen, noch schlimmer, fairen Angebot in die Verhandlung und sind dann enttäuscht, wenn die andere Seite nicht versteht, dass sie im Recht sind.
Stehe. Was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die man machen kann?
Also das ist schon mal der Fehler Nummer eins. Das heißt, das Ziel ambitioniert zu setzen. Also in meinen Trainings challenge ich das auch immer, dass man wirklich Mut hat, die Ziele ambitioniert zu setzen. Dann braucht man auf der anderen Seite auch einen Walkaway-Punkt. Und das ist einer, gerade wenn wir in Konstellationen sind, wo Entscheidungsträger und Verhandlungsführer nicht in einer Person sind, kommt es hier häufig zu Konflikten. Denn das wird sehr selten definiert. Dann denke ich, wir gucken mal, wir gehen mal in die Verhandlung. Überhaupt der größte Fehler ist, ich gehe mal in eine Verhandlung und schaue dann mal, höre mir das erstmal an. Denn dann kommen die Punches garantiert von beiden Seiten, erstmal von der einen. Und wenn man denkt, okay, man ist kurz vorm K.O., kommt dann noch der K.O.-Schlag sehr häufig. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Hauptfehler oder bei dem Hauptthema. Menschen sind häufig inhaltlich sehr, sehr gut vorbereitet, aber vernachlässigen komplett die taktische Vorbereitung. Und das ist tatsächlich ein Punkt. Und jetzt, ne, wo ich vorhin angesetzt habe, dieser Walkaway-Punkt, der muss ganz klar sein. Das heißt, wann ist der Punkt, an dem es besser für mich ist, aufzustehen und zu gehen? Und hier geht es nicht darum, dass ich versagt habe in der Verhandlung, sondern das ist eine strategische Entscheidung, die vorher definiert wird mit einem kühlen Kopf mit dem Entscheidungsträger zusammen, sodass der Entscheidungsträger in der eigentlichen Verhandlung dann nicht mehr dabei sein muss, was ich auch immer empfehlen würde. Gerade ich begleite sehr viele M&A-Verhandlungen, auch sehr großvolumige M&A-Verhandlungen. Und wenn da die Gründer mit am Verhandlungstisch sitzen und auf der anderen Seite plötzlich jemand sagt, naja, also dein Baby ist übrigens hässlich und süß, ist es schon mal gar nicht. Ne? Bam. Dann wird es richtig sehr emotional und dann bin ich eher damit beschäftigt, alle wieder zu stabilisieren und zu schauen, dass es wieder in die richtige Spur kommt.
Du hast gerade das Wort Taktik gesagt. Was ist eine gute Taktik?
Es gibt sehr viele Taktiken. Ne? Also erstmal geht es ja darum, dass wir vorher eine Strategie bestimmen. Das heißt, in welche Richtung tendieren wir? Und dann ist, ne, wenn quasi so eine Strategie wie so ein Tunnel ist, hin zum Ziel, ist die Taktik das Hin und Her, wie ich dann immer quasi in der Situation hinkomme. In gute Taktiken, also letztendlich würde ich immer raten, wenn man genug Informationen hat, das erste Angebot zu machen. Wir nennen das den kognitiven Anker. Und warum finde ich das wichtig? Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die erste Zahl, die in einer Verhandlung genannt wird, den größten Einfluss auf das Ergebnis hat. Und da würde ich mir eher wünschen, dass ihr diese Zahl setzt, als es gegenüber. Das heißt, das wäre definitiv eine Taktik, die ich auf jeden Fall raten würde. Und dann gibt es wirklich ganz, ganz viele zahlreiche Taktiken. Das heißt, was mache ich, wenn der andere die erste Zahl setzt? Das heißt, manchmal bin ich nicht schnell genug gewesen oder habe eben nicht genug Informationen. Was mache ich dann? Mhm. Und was mache ich, wenn der andere, also quasi das Hauptthema, was wir in Verhandlungen haben, meiner Meinung nach, oder das Gefährlichste, was in Handverhandlungen passieren kann, ist eine Festlegung. Das heißt, wenn ich als unerfahrene Verhandler mich festlege, das ist eigentlich fast schon dramatisch. Wenn die andere Seite sich festlegt, das passiert sehr häufig, wenn sie nicht geschult sind, dann ist es meine Aufgabe als Verhandlungsführer, sie wieder elegant in die Verhandlung reinzuführen. Das heißt, aus der Festlegung rauszuholen. Mhm. Und ich finde da, ich nutze da immer ganz gerne den Begriff, let them have your way. Und das ist wie so eine Welle, immer wieder reinholen, immer wieder reinholen, immer wieder reinholen, kommunikativ. Und eben dafür sorgen, dass zum Beispiel, wenn die andere Seite ein Ultimatum gesetzt hat oder eine Drohung platziert hat, dass ich ihn daraus wieder raushole und in die Verhandlung reinbringe. Das heißt, diese Drohung, also in der Situation sowohl paraphrasiere, das heißt mit eigenen Worten, das aufnehme, ohne die Drohung zu wiederholen und dann zu minimieren. Also beispielsweise, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, ich glaube, das hilft allen, dass wir weg von der Abstraktionsebene kommen. du kommst jetzt zu mir und sagst 10% oder ich stehe jetzt hier auf und gehe. Dann sitzt du allein im Podcast. Und dann würde ich sagen, Simona, vielen Dank, dass du jetzt schon teilst, was dir wichtig ist. Ich denke, das ist wichtig, dass wir hier eine Transparenz schaffen und offen miteinander umgehen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre dir eine Anpassung der Kondition wichtig? Wäre es möglich oder denkbar für dich, dass wir einen dritten Podcast noch machen? Oder dass wir, keine Ahnung, noch 10 nächste Veranstaltungen machen? Oder dass wir, ne, also you name it. Das heißt, im Endeffekt hole ich ihn aus der Festlegung raus. Also ich wiederhole diese 10% nicht, gebe ihm aber das Gefühl, ich habe dich verstanden, ich nehme deinen Punkt auf, ich minimiere nur. Statt 10% sage ich, dir ist eine Anpassung wichtig. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich gehe da nicht drauf ein, sondern platziere direkt eine weitere Forderung. Und das ist eine extrem starke Taktik oder überhaupt generell, wenn ich mir wünschen würde, dass ihr euch heute was mitnehmt, ist es die zwei, also drei Wörter sind es. Quid pro quo. Und was meine ich damit? Das beste Mittel, die beste Taktik, nah am ambitionierten Ziel zu bleiben in der Verhandlung und auch dieses ambitionierte Ziel zu erreichen in der Verhandlung, ist, wenn die andere Seite nach einer Konzession, also einen Nachlass, einen Rabatt, was auch immer fordert, mit einer Forderung zu antworten. Und genau das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben paraphrasiert, wir haben minimiert und ich bin mit einem Konjunktiv, elegant, wieder mit einer Forderung eingestiegen. Und du musst jetzt quasi auf meine Forderung eingehen. Das heißt, wir sind quasi von dem Threat, also von der Drohung weggegangen und sind jetzt quasi, haben den Fokus auf meine neue Forderung gesetzt. Und für mich bedeutet es, alle Bälle sind in der Luft. Ich habe nicht gesagt, ich habe dich ja gesagt, ich habe dich nein gesagt. Ich habe den Punkt aufgenommen und wir bleiben in der Verhandlung. Ganz wichtig.
Ganz genau. Wie gehst du generell mit Partnern oder mit Gesprächspartnern um, die sehr schwierig sind? Also die, wo du merkst, die kommen immer wieder in diese festgelegte Position zurück, die schwierige Charaktere haben, die vielleicht ein großes Ego haben. Ja. Muss man da sehr geschmeidig sein? Also wie geht man damit um?
Also da muss ich sagen, hat man als Frau schon Vorteile? Also ich höre ja immer wieder oder ich sehe es bedauerlicherweise auch, dass Frauen A, seltener verhandeln und B, wenn sie verhandeln, dann unter ihren Möglichkeiten bleiben, ehrlicherweise. Ne? Also nicht ganz so durchsetzungsstark sind und das finde ich eigentlich total schade, weil wir extreme Stärken haben. Uns verzeiht man hohe Forderungen eher. Wir werden eher als Win-Win-seitig orientiert angesehen. Das heißt, mir nimmt man eher ab, dass ich mich wirklich auch für die andere Seite interessiere und dass ich auch wirklich eine gemeinsame Lösung haben will. Und auch das Thema Sympathie ist nicht zu unterschätzen. Ja, damit kann man schon sehr viel erreichen. Und die Verhandlungen der alten Schule waren ja eher, wenn ich darüber nachdenke, vor 16 Jahren, als ich angefangen habe, dann auch beruflich durchgestartet bin, weiß ich noch genau, dass wir da echt so Haudegen hatten, die dann wirklich mir auch erklärt haben, Mensch Martina, mit deiner Art, da kommen wir nicht weit, wir müssen hier draufhauen, wir müssen den kleineren Stuhl geben, wir müssen irgendwie die Klimaanlage runter hochschrauben, you name it. Und kann man machen, ich glaube tatsächlich, dass Verhandlungen nicht an zu hohen Forderungen scheitern, sondern an Respektlosigkeit. Und ich finde, so ein Verhalten geht schon sehr stark in Richtung Respektlosigkeit. Und wenn der andere einmal, also der Verhandlungspartner verzeiht einem, wenn wir etwas viel fordern oder wenn wir auch mal uns vielleicht im Satz oder inhaltlich vielleicht nicht ganz immer auf der Linie sind, was er uns nicht verzeihen wird, ist, wenn er sein Gesicht verloren hat. Und wenn er in der Verhandlung, wenn er in einer unterlegenen Position ist, wird es in der Verhandlung, wirst du dominieren und wirst vielleicht auch zum erfolgreichen Abschluss in der Verhandlung kommen. Er wird aber bei der nächsten Gelegenheit die Möglichkeit ergreifen, um es dir heimzuzahlen. Und die Frage ist, ob du als Verhandlungsführer, zum Beispiel ich bin ja täglich an der Front, quasi ich verhandle ja täglich im Namen der Mandanten und natürlich auch privat viel, ob man sich nur Feinde schaffen will. Und mir ist es einfach wichtig, dass im Verhandlungskosmos, dass die Menschen gerne mit mir verhandeln, dass sie jederzeit auch sagen würden, Mensch, mit Frau Dr. Martina Pesic würden wir jederzeit wieder gerne Geschäfte machen. Das war so ein tolles Gefühl. Und das ist eben das Wesentliche. Es kommt nicht darauf an, welches ökonomische Ergebnis wer hat am Ende. Denn wir haben immer eine gewisse Informationsasymmetrie. Das heißt, es lässt sich ohnehin nicht wirklich berechnen. Was du aber sicherstellen kannst, und das gilt auch für diese schwierigen Menschen, ist, dass du ihnen ein gutes Gefühl gibst. Dass du ihnen das Gefühl gibst, dass sie gewonnen haben, dass die Verhandlung hart war, dass es wirklich tough war. Und Und zum Beispiel, also ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde in Trainings, Mensch Martina, was mache ich denn, wenn ich jetzt vor mir einen sitzen habe, den ich mega unsympathisch finde? Der Typ kommt rein und ich weiß schon, ich kann nicht mit dem und habe eigentlich auch gar keine Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich muss aber, weil, ne? Und da sage ich immer, konzentriert euch auf die 1% Gemeinsamkeiten, denn die gibt es immer. Diese 1% Gemeinsamkeiten gibt es immer. Und überlegt euch, schaut euch diesen Menschen an und überlegt euch, was könnt ihr ihm Nettes sagen, Wertschätzendes sagen, was ihr auch authentisch rüberbringen könnt. Also zum Beispiel, wenn jemand einfach mega pedantisch ist, kann ich sagen, Mensch, also was ich total an Ihnen bewundere, ist, dass Sie immer so perfekt vorbereitet sind. Mhm. Da muss ich sagen, manchmal, ich schaffe das nicht immer so. Ne? Das stimmt jetzt nicht ganz, aber also in dem Kontext. Ne? Und das ist gerade, bei solchen Menschen merken das ja, sie spüren ja, ah, okay, da kommt eine Antipathie. Und meistens sind das ja auch Menschen, die jetzt nicht nur ihr so unsympathisch findet, sondern vielleicht auch der ein oder andere mehr. Und das haut die Leute aus den Socken. Damit rechnet der nicht. Mhm. Und was passiert mit so einem Menschen? Er strahlt, er lächelt und wird dir ganz anders begegnen. Ne? Also wenn Menschen dich sympathisch finden, dann schreiben sie dir alle möglichen anderen positiven Eigenschaften zu, unter anderem auch, dass du Win-Win-orientiert bist, dass du an der anderen Seite, dass du ein gutes Ergebnis für beide Seiten haben willst und dass du es ehrlich meinst. Ne? Und das ist total wertvoll.
Du hast zwei Worte gesagt, Win-Win und Respekt. Das heißt, dass du siehst Verhandlungen dann nicht als Kampf von zwei Kontrahenten, sondern als ein gemeinsamer Parcours oder eine gemeinsame Reise, auf die man sich begibt, die ja zum Teil auch sehr lang werden kann, gerade im komplexen Verhandlungsmanagement. Ne?
Ich habe ja in meiner Doktorarbeit über Emotionen in Verhandlungen den Emotionsgehalt von Wörtern analysiert. Und ich nutze auch im Kontext, also gerade wenn ich als Speakerin unterwegs bin oder Trainerin, nutze ich ganz bewusst Verhandlungspartner und nicht Verhandlungsgegner. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr schnell passiert, dass wir uns auf alles fokussieren, quasi was uns quasi ein Gegenpole macht, ne? Und was den anderen zum Gegner macht, statt zu schauen, okay, was sind eigentlich die Punkte, die uns ein? Also ich hatte neulich einen Workshop bei einem Kunden, also da ging es dann auch um, ne, es gibt natürlich immer die Verhandlung nach extern, aber es gibt meiner Meinung nach immer drei Verhandlungsphasen. Erstmal gibt es die Verhandlung mit dir selber. Und wie ich schon gesagt habe, bitte nicht gegen sich selber verhandeln. Das ist so Schritt 1 oder größte Fehler. Bitte tu das nicht. Das wäre ein ganz großer Rat. Dann gibt es die zweite Verhandlung und das ist die interne. Und die kann teilweise viel kritischer sein, denn das ist ja wie in einer Ehe. Also kommt man auch nicht so leicht raus. Oder in Teams, die im Fest sitzen. Du kannst einen Kunden austauschen, du kannst sagen, Mensch, wir schicken da jemand anderen hin, die können einfach nicht. Mit dem internen Team musst du klarkommen. Und das Wichtige ist, und das erlebe ich leider immer wieder, gerade bei komplexen, großen Verhandlungen sind ja die Verhandlungsteams auch größer, dass die Menschen nicht allein sind, ne? Und dass es da riesige Konflikte und Uneinigkeiten gibt. Und was da total hilft, meiner Meinung nach, ist immer einen Schritt zurückgehen auf die Metaebene und überlegen, worüber reden wir hier eigentlich? Na, das mache ich übrigens auch mit mir, wenn ich irgendwie ich bin ja auch nur ein Mensch, ich werde auch emotional, wenn jemand irgendwie meine roten Knöpfe drückt, dann gehe ich auch einen Schritt zurück und überlege, was passiert hier eigentlich gerade? Na, und wenn man dann eine Ebene höher geht und dann überlegt, naja, was haben wir eigentlich, was eint uns eigentlich? Ah, wir haben das gemeinsame Ziel, dass wir gerne diesen Kunden gewinnen wollen. Die eine Seite sagt jetzt eher, na, wir müssen vielleicht mit dem Preis eher runtergehen. Die andere sagt, nein, wir müssen quasi unsere Premium-Kunden schützen, die wir quasi verlieren würden sonst, wenn wir hier jetzt mit dem Preis runtergehen. Mhm. Na, also aber beide haben meins im Grunde genommen erstmal gut. Und wenn man sich dem mal bewusst wird, das hilft schon enorm. Also das kann schon sehr, sehr viele interne Konflikte lösen. Und wie gesagt, sehr wichtig, dass man intern aligned ist, bevor man in die externe Verhandlung geht. Und das passiert, Gott sei Dank, sehr häufig auf der anderen Seite. Und ich nutze das natürlich. Ich nutze natürlich jeden Fehler, der auf der anderen Seite gemacht wird, um das dann zu unserem Vorteil, also den Vorteil meines Mandanten dann zu nutzen. Mhm. Genau.
Ja, komplexes Verhandlungsmanagement, da stellt man sich viele Runden vor, wo man sich immer wieder begegnet. Würdest du sagen, dass es auch eine gute Taktik ist, so eine Verhandlung schon in mehrere Schritte oder in mehrere Etappen irgendwie einzugliedern und zu sagen, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt hören wir mal heute auf. Dann können wir auf diese Metaebene gehen und in 2 Wochen oder einem Monat treffen wir uns wieder. Wir haben uns alles überlegt, wir haben uns die Positionen überlegt. Würdest du das komplexes Verhandlungsmanagement, aber auch für privatere oder kleinere oder ich sag mal kleinere berufliche Verhandlungen als gut befinden?
Es kommt sehr, also das sehe ich dann auch wieder taktisch oder beziehungsweise psychologisch, ne? Je nachdem, was gerade in der Verhandlung passiert, ne? Also wenn es gut läuft, würde ich sagen, go with the flow. Und dann, ne, wenn wir gerade im Value-Creating-Mode sind, also das heißt, dass wir quasi den Verhandlungskuchen vergrößern, was ja ein sehr wertvoller Teil ist und den auch viele unterschätzen, da würde ich sagen, Mensch, solange es gut läuft, sollte man das nicht unbedingt künstlich beenden. Wo ich es definitiv raten würde, ist, wenn es emotional sich hochkocht, also da würde ich sowieso erstmal raten, zu schauen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Das heißt, wie kann man das machen? Also ich meine, ich bin darin geschult, ich kann Menschen sehr gut lesen. Wenn man darin, und selbst, ne, mir entgehen manchmal vielleicht auch Dinge, selbst sehr geschulten Personen entgehen Dinge, weil du einfach in der komplexen Verhandlung so viele inhaltliche Fäden zusammenhalten musst und auch dieses taktische, psychologische zusammenhalten musst, dass du gar nicht jede Mikromimik wahrnehmen kannst, gerade wenn einfach sehr viele da sitzen. Ich kann ja auch immer nur eine Person anschauen, intensiv. Das heißt, das kriegst du so gar nicht gemanagt. Da wäre mein Rat, wirklich proaktiv, einfach so, wie ich es vorhin mit diesem schwierigen Menschen genannt habe, den einfach aus den Socken hauen, positiv. Mhm. Na, einfach immer wieder positive Emotionen sorgen. Und das einfachste Mittel, positive Emotionen zu sorgen, ist ehrliche Wertschätzung. Anerkennung, ehrliche Wertschätzung, mal einfach ein nettes Wort, mal ein schönes Kompliment. Na, und immer wieder zwischendurch sagen, Mensch, wir kommen gut voran. Immer wieder Gemeinsamkeiten betonen, auch in der Kommunikation immer, dass wir gemeinsam, ne, also nicht ich und du und wir gegen sie, sondern wir gemeinsam haben folgendes Ziel, immer wieder einstreuen. Ne? Und das ist schon hilfreich, um einfach auch in der Wahrnehmung dieses Verhandlungspartner versus Verhandlungsgegner auch drin zu haben.
Also Verhandlung ist etwas, was man üben muss, was man trainieren muss. Und ich möchte sehr gerne den Raum öffnen für euch, wenn ihr Fragen habt an Martina, sehr, sehr gerne. Also ja, könnte jemand von euch das Mikro bitte rumreichen? Weil gerade Verhandlungen, wir stehen dann offen wie der Ochs vom Berg und es ist komplex psychologisch, aber auch rhetorisch und also sehr gerne holen wir uns deinen Rat.
Ja, sehr gerne.
Genau, ich habe nächsten
sehr individuell eine
Verhandlung. Und ich habe mich gefragt, ob du unbedingt Gleichstand von der Anzahl der Personen auf beide Seiten herstellen würdest. Also würdest du dich alleine vor 2, 3 Leute stellen lieber oder auf jeden Fall auf deine Seite auch nochmal gleiche Anzahl von Personen holen als den Verhandlungspartner?
Also grundsätzlich würde ich schon empfehlen, darauf zu achten, dass die Personenanzahl ähnlich ist. Wichtig dabei ist, also gerade in großen Verhandlungen ist da mein ganz klarer Rat, vorher zu definieren, wer ist Verhandlungsführer. Na, wenn du teilweise Verhandlungen, gerade wenn du große M&A-Deals hast, hast du teilweise 10 Leute am Verhandlungstisch sitzen, weil das einfach Experten auf ihrem Gebiet sind. Das heißt, ich als Verhandlungsführer gehe rein, habe meine Experten gebrieft und wenn jetzt eine Frage kommt, die einfach einen tiefen Experten-Deep-Dive braucht, dann gucke ich die Person an, sage, Daniel, magst du einmal übernehmen? Und dann weiß Daniel, er übernimmt und zwar genau zu dem Punkt und sagt nichts zur Verhandlung. Und dann geht der Ball wieder zurück zu mir. Das kann man auch im Tandem machen. Also ne, manche Menschen fühlen sich zu zweit wohler. Ich bin da gar nicht, ich sage da jetzt gar nicht, dass es unbedingt immer nur eine Person sein muss. Wichtig ist, dass diese 2 Personen extrem gut abgestimmt sind. Ne? Das ist einmal wichtig. Und grundsätzlich, also ich erlebe auch Situationen, wo ich dann mit auf der anderen Seite dann DAX 30 Vorstände habe und ihre Anwälte etc. und unsere Runde relativ überschaubar ist. Auch das passiert. Also das ist, ne, das ist, das, damit kann ich umgehen, aber ich würde sagen, ich würde schon empfehlen, darauf zu achten, dass es ähnlich groß verteilt ist oder dass man halt ähnlich, dass man auch ganz gezielt die Menschen einlädt. Also zu deiner, ne, vielleicht die Kombination aus beiden, deine Frage, wie sollte man die Verhandlungsrunden steuern und deine Frage, wie viele Personen sollten dabei sein, da würde ich auch empfehlen zu sagen, macht eine klare Agenda. Ne, also gerade wenn du merkst, okay, ich habe jetzt nicht die Zeit, mich intensiv vorzubereiten, und möchte eigentlich gerne mir die Dinge erstmal anhören, dann ganz klar erstmal die Agenda packen, also ne, mit 3 Punkten und bitte nicht irgendwie weiteres Sonstiges, weil das öffnet wieder den Raum für alles, sondern ganz klare Punkte, die beispielsweise einfach nur inhaltlicher Natur sind, dass klar ist, aha, wir tauschen uns jetzt hier inhaltlich aus. Wir sind eher in diesem Value Creating, also eher in diesem quasi Bereich, dass wir uns anschauen, wie können wir gegenseitig für Mehrwert sorgen am Verhandlungstisch, ne? Und das würde ich quasi gezielt machen. Wenn du eine gezielte Agenda hast, wissen die Personen auf beiden Seiten auch, welche Experten sie dazu holen. Das heißt, auch dadurch kannst du den Kreis dann etwas verkleinern. Und ich würde auch eher sagen, als emotional gesehen, je weniger Menschen an der Verhandlung teilnehmen, desto weniger kann sich es hochkochen und desto geringer ist die Gefahr des Gesichtsverlusts. Denn Gesichtsverlust unter zwei Menschen ist unangenehm. Also da kann man vielleicht nochmal raus mit dem Entschuldigung und es tut mir leid, ich habe hier wohl einen wunden Punkt getroffen. Wenn das für versammelte Runde ist und wenn das beispielsweise ein DAX-30-Vorstand erlebt, dann hast du ein Problem. Mhm. Dann musst du ganz schnell gegensteuern. Ja.
Ja, danke schön. Und
danke,
haben wir noch weitere Meldungen?
Wie gehst du damit um, wenn dein Verhandlungspartner unfair spielt? Also du hast das alles geplant und du machst, die Verhandlungen laufen auch gut und so ein Verhandlungspartner verlässt den Raum und geht sofort vor die Medien, anders als vereinbart, quatscht draußen, auch noch falsch, macht Stimmung gegen dich oder gegen deine Partei, deinen Mandanten. Wie gehst du damit um?
Also ich finde es extrem wichtig, immer respektvoll zu bleiben. Also man könnte jetzt halt zum Beispiel gegenschießen und auch rausgehen. Und ich glaube, das kann man sich gut ausmalen, was das so bedeutet, weil dann gibt es eigentlich nur ein Ping-Pong hin und her. Es gibt Druckmittel, die wir einsetzen können. Also ich halte nichts von Drohungen und von Ultimata. Halte ich jetzt nichts von. Was wir machen können, ist eine sogenannte Warnung aussprechen. Dass wir eine Warnung, also bei einer Warnung bist du die Lösung, bei einer Drohung bist du das Problem, wenn du sagst, entweder du machst das oder ich sanktioniere. Und wenn du eine Warnung aussprichst, sagst, Mensch, also ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn wir beide uns hier einigen, denn wir haben doch hier ein gemeinsames Ziel, wir kommen sehr gut voran. Denn die Alternative ist, ich habe meine Partei im Nacken und die wollen einen alternativen Weg gehen. Ich habe sie jetzt noch überzeugen können, dass sie uns bis Freitagmittag geben, dass wir uns einigen können und dass sie dann die Füße stillhalten. Danach kann ich für nichts garantieren. Also du hast einen externen Automatismus, auf den du, auf den du hinweist, aber du bist nicht das Problem, sondern sagst, das kann passieren, bitte lass uns gemeinsam, was können wir gemeinsam tun, damit es hier nicht zur Eskalation kommt? Das wäre meine. Solche Fälle muss man sich immer angucken, aber das wäre jetzt auf die Schnelle mein Quickfix.
Dankeschön. Wir haben noch eine Meldung da oben.
Da hinten, die ist schon länger, genau.
Meine Frage wäre, Frauen werden ja sehr anders wahrgenommen, wenn sie verhandeln. Also Frauen sind dann gierig oder wollen zu viel oder überschätzen sich. Es gibt ja das Heidi versus Howard Experiment, das wir alle kennen. Wie schaffst du es, diese unconscious biases, vielleicht sogar vor Beginn einer Verhandlung, ein bisschen auszuräumen oder zumindest den Effekt zu minimieren, den es dann hinterher auf deine zum Beispiel Gehaltsverhandlungen hat?
Also ich bin jemand, wenn ich in eine Verhandlung reingehe, ich schaue mir, was ist auf dem Tisch? Und ich nutze alles, was auf dem Tisch ist. Es können positive Sachen sein, es können vermeintlich negative Sachen sein. Also wenn ich unterschätzt werde in Verhandlungen, nutze ich das. Wenn jemand ein großes Ego hat, nutze ich das. Und ich hatte natürlich, bevor ich jetzt meine eigene Beratung gegründet habe, war ich eben in Konzernen, in Unternehmen und habe eben die schwierigen Verhandlungen dort geleitet oder habe die Teams gecoacht, angeleitet. Und da hatte ich natürlich auch einen Chef und hatte natürlich auch diese Gespräche. Und also wichtig ist es, also das ist aber jetzt mein Stil, wie ich einfach verhandle. Ich bin immer wahnsinnig nett und sympathisch und zeige auch einfach Verständnis. Das ist ja auch eine blöde Situation auch für die andere Seite. Das ist ja auch ein Konflikt für die andere Seite und wir wollen das ja gemeinsam lösen. Und ich durfte mir natürlich auch anhören, Mensch, Martina, also du trittst aber schon sehr intensiv für deine Interessen ein. Da meinte ich, ja, aber stell dir vor, dass du quasi Kaufland gerettet hast und über die nächsten 5 Jahre die Zielmarge erreicht hast, liebe Martina. Das ist ja schon auch eine Leistung. Und jetzt ist halt die Frage, worüber sprechen wir eigentlich? Sprechen wir über mein minimales Gehalt oder sprechen wir über das Potenzial, das ich quasi oder meine Leistung, die ich erbracht habe? Wie viel ist denn 160 Millionen im Jahr wert? Und dann machst du mal eine Pause und fragst dann nach. Und das ist ja, und wenn dann irgendwie sagt, ja Mensch, du bist aber intensiv und du stehst schon für deine Interessen ein, dann sage ich halt auch mal, Mensch, aber das ist doch die perfekte Kostprobe, denn lieber Chef, du bist ja gar nicht immer dabei. Und jetzt weißt du, wie ich das mache. Und du weißt, dass ich das im Sinne des Unternehmens mache und dass ich uns diese großen Deals an Land ziehe. Das ist doch eine tolle Sache. Und dann wartest du und holst dir die Komplimente ab und dann bist du wieder, hast du ihn quasi, let him have your way, hast ihn wieder in deinem Feld drin.
Ja, wir haben noch eine Meldung und dann kommen wir zum Schluss.
Martina, wenn wir jetzt auf das Thema Gehaltsverhandlungen kommen. Erstens, wie wichtig ist es, dass wir Frauen untereinander transparent sind, wer was verdient? Weil sonst kommt man immer mit so einem Gefühl, ja, vielleicht bin ich jetzt unverschämt oder verkaufe mich unter Wert. Und zum anderen, was würdest du generell dann nochmal raten, wenn ich als Frau in eine wichtige Gehaltsverhandlung gehe?
Also Transparenz hilft auf jeden Fall. Das gehört für mich auch zur Vorbereitung dazu, dass du genau weißt, idealerweise herausfindest, wer was verdient. Das ist schon mal hilfreich. Vielleicht schon mal an der Stelle, ich hatte nie das Gender Pay Gap Thema. Ich wurde immer besser bezahlt als die Männer im Team. Grundsätzlich.
Gilt vermutlich nicht für alle hier.
Das gilt nicht für alle, genau. Und der Punkt ist, der Hauptfehler oder das Hauptthema, das wir hier haben, ist, dass Frauen viermal seltener verhandeln als Männer. Also das heißt, du hast allein schon mal die Frauen, die seltener in die Verhandlung, in diesen Schmerz, in diesen Konflikt reingehen, weil es unangenehm ist oder aus welchen Gründen auch immer. Oder weil sie anerzogen wurden, dass sie nett sein sollen und das ist nicht nett. Das ist das Erste. Und dann das Zweite, wenn sie dann in der Verhandlung sind, sind sie nicht ganz so durchsetzungsstark oder geben sich schneller zufrieden. Na, und diese zwei Effekte sind meiner Meinung nach der Grund, das ist eine ganz persönliche Meinung, weshalb wir diesen Gender Pay Gap haben und weshalb wir ihn, glaube ich, auch nie wirklich rauskriegen, solange wir dieses Mindset nicht haben. Also solange Frauen viermal seltener verhandeln und dann einfach auch nicht so durchsetzungsstark sind oder auch intensiv verhandeln, werden wir allein durch den Zinseszinseffekt immer die gleichen Probleme haben. Selbst wenn wir es jetzt angleichen, haben wir in 5 Jahren garantiert wieder ein Gender Pay Gap, solange wir dieses Thema nicht lösen. Das ist meine ganz, ganz tiefe Überzeugung. Und wenn man also zum Beispiel, was die Chance ist, du kannst innerhalb des Unternehmens, kannst du einfach begrenzt dich nicht zu sehr nur auf das Gehalt, sondern überleg dir, wo möchtest du eigentlich grundsätzlich hin? Das heißt, was ist dein Karrierepfad und was hilft dir auf dem Weg dahin? Na, und das ist eben nicht nur das Gehalt, das können Fortbildung sein, das können visible Projekte sein, das kann alles Mögliche sein. Ich meine, du kannst dir alles Mögliche aussehen. Gerade irgendwie für Working Moms ist es vielleicht auch wertvoll zu sagen, okay, jetzt geht's gerade nicht, dann machen wir doch irgendwie eine Homeoffice-Regelung und in 6 Monaten machen wir dafür dann die automatische Gehaltserhöhung. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan davon, dass man sich nicht einfach abspeisen lässt, sondern in dem Moment einfach sagt, aha, okay, hier komme ich an die Grenze, dann komme ich kreativ mit einer anderen Sache rein. Ich mache zum Beispiel auch viele Geschäftsführerverträge, wo ich dann die angehende Geschäftsführer berate und schaue, wie kann man da das Package gut machen. Und da sind es genau solche Themen. Oder wenn du irgendwo frisch einsteigst, das ist das Beste, dass du eben sagst, okay, wenn du zum Beispiel gefragt wirst, ja, was hast du bisher verdient und denkst, Mensch, ich möchte eigentlich 30% mehr verdienen, dass du entweder einen sogenannten Non-Offer-Offer machst, das heißt, du gehst mit einer Forderung rein, also du sagst zum Beispiel, ja, Mensch, ich habe mich mal ein bisschen informiert, auf der Ebene verdient man, ich hau jetzt mal eine Zahl raus, 120.000, und du möchtest vielleicht 90.000 haben. Und ja, was bieten sie denn? Also quasi, dass du den Ball, nachdem du diesen Anker geworfen hast, wieder zurückspielst. Das heißt, du sagst nicht, dass du die 120 willst, du hast aber diese hohe Zahl einmal reingepackt. Und wenn du jetzt selber genau konkret gefragt wirst, ja, was haben sie denn verdient? Da ist wirklich der beste Tipp. Das ist eine super Frage. Die meisten finden es furchtbar, weil sie denken, oh Mensch, jetzt muss ich sagen, dass ich quasi 30% weniger verdient habe, als das, was ich jetzt gerne verdient möchte. Ich bin kein Fan davon zu lügen, also unehrlich zu sein, weil das backfired, also das finde ich schwierig. Was ich da hilfreich finde, ist zu überlegen, Mensch, du hast doch nicht nur dein Gehalt, du hast doch irgendwie noch Weiterbildungsmaßnahmen bekommen, du hast doch Boni bekommen, du hast einen vielleicht Firmenwagen bekommen, du hast dies bekommen, du hast jenes bekommen und da setzt du einen monetären Wert dran und wenn dich jemand fragt, was hast du denn davor verdient oder HVV-Karte, alles mögliche, you name it, Bahncard 100, den monetären Wert packst du drauf und sagst, ja, das war der Betrag. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass ich natürlich nicht für den gleichen Betrag wieder anfangen möchte. Also da bist du ja meistens wahrscheinlich schon deutlich über 30% drüber. Dann kommt natürlich dann im neuen Job nochmal Bonus und die ganzen anderen Themen, die kannst du ja dann natürlich nochmal neu reinverhandeln, ne? Weil
ja, es ist spannend. Es ist wirklich ein ganz faszinierendes Fachgebiet, was Rhetorik, Psychologie, Menschenkenntnis umfasst. Und wir kommen langsam zum Schluss. Was vielleicht als allerletzte Frage oder so als allerletzter Tipp von dir, Martina, wie schließt man denn eine Verhandlung gut ab?
Wie schließt man gut ab?
Also wie beendet man so eine Verhandlung, in die man eingestiegen ist?
Okay.
Wie schließt man die gut ab?
Vielleicht nochmal genau ein Tipp zum Schluss. Ich sage immer, verhandelt den Prozess vor dem Inhalt. Denn jetzt, und das ist wieder so diese unterschiedliche Wahrnehmung in Verhandlungen. Also wir sind quasi kurz vorm Ende in der Verhandlung. Und dann sagt die, ne, und dann du hast das Gefühl, Mensch, wenn ich jetzt noch ein bisschen nachgebe, dann haben wir eine Einigung. So, was machst du? Du sagst, Mensch, du ziehst quasi ein letztes Hemd aus und gibst es dann, schiebst es dann rüber. Und die andere Seite sagt, ah, super, vielen Dank. Ich nehme das jetzt mit und diskutiere das dann nochmal intern und komme auf sie zu. Welcher Fehler ist hier entstanden? Wir haben quasi den Inhalt vor dem Prozess verhandelt. Und ich würde mal sagen, erst den Prozess verhandeln und dann inhaltlich verhandeln. Das heißt im Sinne von, wenn ihr das Gefühl habt, wir sind jetzt wirklich am Ende, an der Grenze, jetzt wir sind kurz vom Closing, einmal die Frage stellen, wenn ich Ihnen jetzt noch ein klein bisschen entgegenkomme, haben wir dann einen Deal oder gibt es noch irgendjemanden, den wir involvieren müssen in diese Verhandlung? Und wenn die andere Seite sagt, jawohl, dann kannst du eben diese kleine Mini-Konzession geben und dann gibt es eine Einigung. Wenn sie sagt, ja, nee, ich muss noch mit dem Chef Gremium zu, ah, super, nehmen Sie ihn doch das nächste Mal mit, dann machen wir gleich einen neuen Termin, da sind wir beim neuen Termin und dann besprechen wir das nochmal gemeinsam, dass sie alle am Tisch sind. Mhm. Ne? Also das würde ich, und dann vielleicht als allerletzter Tipp, den Vertrag immer selber schreiben. Denn da kann man selber, also man kann das, ne, viele denken sich, Mensch, ich spare mir den Anwalt, ist doch super, wenn die andere Seite einen Entwurf schickt. Nur das Problem ist, dass wir uns meistens, also gerade so ein Komplex von M&A-Deals, wir einigen uns kommerziell und dann denkt man, ah Mensch, jetzt machen wir das kurz, gießen wir das in den Vertrag und dann unterschreiben wir. Das ist einer der Hauptgründe, warum Verhandlungen dann auch zum Schluss scheitern, genau in diesen späteren Risiken oder anderen Punkten, die eben nicht konkret verhandelt wurden. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Vertrag selber schreibst, kannst du ja, ne, gewisse Dinge anders auslegen oder optimal, ne, so quasi in deinem Sinne auslegen, schickst es rüber und die andere Seite wird sich dann gut überlegen, sagen, Mensch, oh, ich kann doch jetzt hier nicht alles redflaggen. Ich konzentriere mich auf die wirklich wichtigen Dinge und komme mit denen zurück. Und dann passieren zwei Dinge. Du hast viele Dinge schon kassiert. Das heißt, ohne dass du danach fragst, gab es Zugeständnisse. Und die andere Seite kommt jetzt mit neuen Konzessionsforderungen. Und was machen wir dann zum Schluss? Wir stellen eine neue Forderung. So.
Das ist ein Never-Ending.
Das ist ein, genau. Da kannst du quasi dann direkt wieder mit einer neuen Forderung reinsetzen, weil, ne, quid pro quo, die andere Seite will was, also muss sie mir was dafür geben. Genau.
Sehr spannend. Also wir sind heute am Ende dieses Podcasts angekommen, aber ich glaube, wir sind noch nicht wirklich zu Ende mit diesem Thema. Es wird bestimmt noch weitere Folgen geben. Ne?
Wochenlang darüber sprechen.
Also da können wir wirklich ewig drüber sprechen. Vielen herzlichen Dank, Martina, für diese Einblicke. Und vielen herzlichen Dank auch an euch, an eure Fragen. Und ja,
ich vielen Dank jetzt von meiner Seite.
Ja, ich wünsche uns jetzt einen schönen Abend. Und noch eine tolle Award-Veranstaltung. Und ja, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen.
Wir haben hier vorne was vorbereitet. Wir möchten euch gerne kennenlernen, wenn ihr möchtet. Wir haben hier so ein kleines Körbchen. Da könnt ihr entweder eure Visitenkarte hinlegen oder ihr könnt euch auch mit uns auf LinkedIn vernetzen. Dr. Martina Pesic, Simona Deckers. Wir haben hier auch die QR-Codes. Und auch könnt ihr uns auch eure Adresse lassen, wenn ihr möchtet. Also sehr, sehr gerne. Dann können wir im Kontakt bleiben. Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.